Wir wollten über wetterfesten Glauben sprechen, über Glaubenszweifel, über kritische Fragen, über das Gefühl, dass uns vielleicht, dass der Glaube nicht einfach immer stärker wird im Lauf des Lebens, sondern uns zwischen den Fingern zerrinnt, obwohl wir das gar nicht wollen. Und ich lese dazu als Einstieg einen Text von Fulbert Stefanski in dem Büchlein Gewagter Glaube. Frage: Kann es sein, dass man Glauben nur mit geschlossenen Augen kann? Ein Glaube, der die Augen vor der Realität verschließt? Kann es sein, dass Menschen zwar nicht an Gott glauben, aber an ihren Glauben glauben? Nur an ein Sprach- und Deutungssystem, das ihnen einen Sinn vorspielt, der gefeit ist gegen den Blick in die Abgründe des Lebens? Kann es sein, dass Religion nichts anderes ist als eine Sinnprothese? Kann es sein, dass der Glaube nichts anderes ist als eine erlaubte Feigheit, als ein Selbstschutz vor dem Blick ins Chaos? Ich frage dies nicht bösartig, sondern traurig über meine eigenen Vermutungen. Ich sage das nicht mit Christoph Lichtenberg. Ich danke es dem lieben Gott tausendmal, dass er mich zum Atheisten hat werden lassen. Denn ich bin ein frommer Atheist, der weiß, was er verloren hat. Den Glauben an Gott. Der ist mir abhanden gekommen und so weiß ich, was ich nicht mehr habe. Es gibt den banalen Atheismus, der nichts weiß, nichts vermisst und Gott keine Tränen nachweint. Der fromme Atheist, der ich einer geworden bin, weiß, was er verloren hat und er weint über den Verlust. Ich frage weiter, kann es sein, dass man seinen Unglauben nicht erkennt, weil man gewohnt ist zu glauben? Man kennt die alten Bibeltexte, die Lieder, man geht zum Gottesdienst, man betet, man lebt mit den anderen Gläubigen zusammen und meidet die Ungläubigen. Man lebt so sehr in religiösen Kontexten, die es einem kaum erlauben, gottlos zu sein. Vor allem jenen nicht, die mit Religion auch noch ihren Lebensunterhalt verdienen. Dann ist der Glaube wie eine leergeräumte Kapelle. Nicht beten, aber in die Maske der Beter schlüpfen. Die Kirche ist noch nicht eingestürzt, aber die Fassade hat sich schon verzogen, wie vor einem Einsturz. Besteht dann der Glaube nur noch aus dem Werk der Selbstbeschwörung? Es muss doch wahr sein. Wohin kommen wir, wenn es nicht wahr ist? Was wird aus dem Leben, wenn ich Gott wegdenke? Also glaube ich an Gott. Genügt die Selbstbeschwörung? Kann man reden, wenn man weiß, dass man ein Selbstbeschwörer ist? Kann diese Selbstbeschwörung eine Phase des Glaubens sein? Kann man aus Angst im Wald pfeifen, wenn man weiß, dass man aus Angst im Wald pfeift? Hilft dann der Pfiff? Ein verspielter Gedanke? Was würdest du einem sagen, dessen Glaube so karg geworden ist wie meiner? Was sagst du mir? Tja, was sagen wir? Was sagen wir so einem frommen Atheisten? Also gerade nicht dem Skeptiker-Atheisten, der immer vor dem Gebäude des Glaubens stehen bleibt und darauf wartet, dass man ihm auf dem Präsentierteller die stechenden Beweise liefert und er sich dann ja überlegen kann, ob er glaubt. Nicht der Skeptiker-Atheist, sondern der Fromme, der zum Zweifelnden geworden ist. Um den geht es. Vielleicht um uns. Der Gläubige, der auf dem Weg in einem schleichenden, fast unmerklichen Prozess seinen Glauben verloren hat. der irgendwann merkt, dass sein Glaubensgebäude ins Wanken geraten ist. Um den geht es. Der da so zweifelt, dem geht es meist nicht um Fragen, diese typischen Fragen Naturwissenschaft und Glaube. Die Erkenntnisse der Bibel und die Erkenntnisse der Wissenschaft, die sich scheinbar nicht in Einklang bringen lassen. Muss ich wirklich glauben, dass Gott die Erde in 7 Tagen erschaffen hat? Oder kann ich das auch anders denken? Vielleicht auch, aber in der Regel sind das nicht die Fragen, die einen Frommen zweifeln lassen, sondern es sind in der Regel andere Fragen. Zum Beispiel, warum erlebe ich in den Gemeinden so viel Druck und so viel Enge, wo doch gleichzeitig so von Liebe und Freiheit gesprochen wird? Und dann sind Verletzungen entstanden und der eine oder andere hat sich abgewandt vom Glauben und vielleicht auch von der Kirche. Oder andere erleben die Zerrissenheit zwischen dem Kinderglauben, den sie vielleicht irgendwann hatten, dass da ein lieber Gott ist, der die Erde erschaffen hat und der es gut mit mir meint. Und sie sind erwachsen geworden und kriegen das nicht mehr zusammen. Sie sind in allen Bereichen ihres Lebens erwachsen geworden, aber der Glaube ist irgendwie nicht mitgewachsen. Es sind keine adäquaten Antworten entstanden oder erarbeitet worden, die stimmig sind für mein Leben jetzt. Vielleicht ist es das, was Zweifel auslöst. Aber die tiefste Verunsicherung, glaube ich, meine Erfahrung, die unser Glaubensfundament ins Wanken bringt, kommt noch von einer anderen Stelle. Hängt mit unserer Gottesbeziehung oder mit unserem Bild von Gott zusammen. Wieso hat Gott meine Ehe nicht gerettet? Oder mir wenigstens die Kraft gegeben, mich da anders zu verhalten? Warum ist meine Freundin gestorben? Warum gelingt es mir einfach nicht, aus dem Tal der Depressionen herauszukommen? Wir haben doch so gebetet. Wir haben doch so geglaubt. Wir haben doch so gehofft. Gerade da, wo ich Gott so nötig brauche, lässt er mich hängen. Und es ist ein etwas zerbrochen zwischen Gott und mir, was ich nicht mehr kitten kann. Ich glaube, dass es solche Fragen sind, die den Frommen zum Zweifler werden lassen. Das sind die echten dicken Dinger. Und manch einer fängt an, seinen Glauben über Bord zu werfen und sich von der Gemeinde abzuwenden. Meist in einem schleichenden Prozess. Andere, wie hier bei Fulbert Stefanski, leben diesen im Grunde längst ausgehöhlten Glauben auf eine selbstbeschwörerische Weise einfach weiter und machen anderen und sich selbst dabei letztlich seit Jahren etwas vor. Oder andere versuchen, sich abzuschotten. Diese Gedanken, die wir hier ansprechen oder die ich angesprochen habe, gar nicht an sich ranzulassen, um bloß dieses Fünkchen Glaube, was noch da ist, dass es nicht ausgelöscht wird. Oder wieder andere in einer frommen Rastlosigkeit rennen von einer Gemeinde zur anderen, von einem frommen Trend zum anderen, um irgendetwas zu erhaschen, was sie aus ihrer inneren Zerrissenheit erlösen möge. Ich glaube, dass alle diese 4 Möglichkeiten mit den Zweifeln, die wir haben, umzugehen, letztlich Sackgassen sind und uns letztlich nicht wirklich weiterbringen. In unserer Themenreihe Wetterfest Glauben wollen wir uns auf einen Weg machen, mit Zweifeln ernsthaft und erwachsen umzugehen. Wie kommen wir zu einem Glauben, der den Stürmen des Lebens trotzt? Wenn sich der Wind uns entgegenstellt oder wenn er von der Seite kommt und uns so ganz unmerklich abdriften lässt oder wenn er wie so aus einer, mit einer Böe von hinten kommt und uns von hinten her überfällt, hinterrücks und hinterhältig. In den nächsten Wochen bei unseren Gottesdiensten, in unseren Church-Base-Treffen und in unserer Bring Your Brain, Bring Your Own Brain Gesprächsabenden wollen wir uns da in einer ernsthaften und vorsichtigen Weise diesen Fragen nähern. Und das Wichtigste dabei ist, dass wir versuchen wollen, einen Raum zu schaffen, dass Zweifel und Zweifler zu Wort kommen. Denn es ist ja auch wahr, dass Zweifel mit Schuldgefühlen behaftet sind. Wir wollen einen Raum schaffen, bei dem Zweifel und Zweifler zu Wort kommen. Wo man überhaupt mal angstfrei ein paar kritische Fragen, die mich wirklich umtreiben, stellen kann. Denn Zweifeln ist ja schon schlimm genug, aber alleine zu zweifeln ist noch viel schlimmer. Keinen Menschen und keinen Ort zu haben, wo man das, was mir im Innersten wirklich Not bereitet, wo mir mein Glaube unter den Füßen weggleitet, wo ich damit zu Wort komme und damit vorkomme. Das wollen wir versuchen. Und wir wollen mit einem Missverständnis aufräumen. Mit dem Missverständnis, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ist jemand heute zum ersten Mal da, irgendwie hierher gekommen, weiß gar nicht um das Thema, was wir hier haben und hat so das Gefühl, das sind diese glaubensstarken Lieder, diese überzeugende Predigt, diese glaubensstarken und fröhlichen Gebete und alles easy. Alles ist hier easy. Und wie läuft's? Läuft alles. Entschuldigt bitte, wenn wir diesen falschen Eindruck erweckt haben. Das ist ein Missverständnis. Wir sind hier eine Gemeinde und eine Gottesdienstgemeinschaft von gläubigen Zweiflern, von zweifelnden Gläubigen. Entschuldigt bitte, wenn wir dieses Missverständnis erweckt haben. Es ist ganz anders. Die Wahrheit ist ganz anders. Dazu soll diese Themenreihe dienen. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden nicht auf jeden Topf einen passenden Deckel setzen. Wir werden nicht den perfekten Rat haben. Und wir werden nicht auf alles eine passende Antwort haben. Das Leben und das Glauben ist ein bisschen komplizierter. Aber wir wollen diesen Raum schaffen, dass Fragen überhaupt mal zu Wort kommen und Gehör finden und in unseren Predigten ein paar Impulse setzen, die vielleicht ein Anstoß sind. Wir wollen ins Gespräch kommen miteinander und mit Gott. Wir wollen etwas suchen, was ich einen Glauben nenne, der zweifeln kann. Also einen Glauben, der stark genug ist, wetterfest genug, dass er beides kann. Ein Glaube, der glaubt und ein Glaube, der zweifelt. Das ist für mich ein wetterfester Glaube. In der Vorbereitung auf die Predigt habe ich mich gefragt, wo in der Bibel kommt eigentlich, wo wird in der Bibel eigentlich dieser Raum zum Zweifeln eröffnet? Kommt das überhaupt vor? Also wenn ich jetzt so als unbedarfter Atheist oder als frommer Atheist oder als Zweifelnder die Bibel lese, komme ich da überhaupt vor? Oder ist da immer nur von den Glaubensheroes, wo immer alles klappt? Und wo immer alle Gebete erhört werden, die Rede. Und ist die Botschaft der Bibel und die Theologie, ist da immer alles rund? Ist da immer alles stimmig? Und dass ich mit meinem oft zerrissenen, komplizierten, manchmal widersprüchlichen Leben mich da gar nicht wiederfinde. Wie ist das eigentlich? Antwort: überall. Überall. In der Bibel geht es mitnichten nur um Glaubensheroes. Es geht mitnichten um eine Theologie, die allzeit glatt und rund und stimmig ist. Für manche ist das ja geradezu eine Kritik an der Bibel. Die sagen, in der Bibel gibt es ja Missverständnisse. In der Bibel gibt es ja Widersprüche. Für mich ist das, ein Glück. Ein Glück ist in der Bibel nicht alles immer nur rund und glatt. Weil mein Leben ist auch widersprüchlich und hat Ecken und Kanten. Ein Glück, ich finde mich in der Bibel wieder. Es gibt überall Stellen, wo es um Zweifel geht, um kritische Fragen. Und ich habe das Gefühl, da komme ich vor. Und der Klassiker ist die Figur des Thomas. Der zweifelnde Thomas. Geradezu ein geflügeltes Wort. Einer von den Jesus-Jüngern. Das ist der Klassiker. Thomas war einer von den Jüngern von Jesus. Petrus kennt man ja, war immer mutig voraus, so der Klassensprecher, ja, immer große Schnauze. Ja, im Sturm, auf dem See unterwegs. Wer steigt aus dem Boot raus und geht auf den Wellen? Petrus, logisch. Johannes, auch so ein bekannter Jünger, war einer, der Jesus ganz besonders inniglich geliebt hat. Also er hätte diese Frage nach den Glaubenszweifeln völlig verwirrend gefunden wahrscheinlich. Von Thomas ist nicht so viel die Rede. Aber Thomas tritt immer dann auf den Plan, wenn es im Glauben schwierig wird, wenn es irgendwie eng wird, wenn Fragen aufkommen und wenn die Dinge hart auf hart kommen, dann kommt Thomas auf den Plan. Und besonders Johannes, also das Johannesevangelium, eröffnet uns mit Thomas diesen Raum, uns mit Zweifeln auseinanderzusetzen. Das Johannesevangelium speziell und die Figur des Thomas lädt uns ein, in diesen Raum mit unseren Zweifeln zu kommen, mit unseren Zweifeln zu begegnen. Zum Beispiel, als ihr Freund, also von den Jüngern von Jesus, der Freund Lazarus, krank ist und urplötzlich stirbt und Jesus es nicht hatte verhindern können. Obwohl sie so darauf gehofft haben, tritt Thomas auf den Plan. Muss man sich mal vorstellen. Jesus, so berichtet uns ja die Bibel, dass Jesus Menschen geheilt hat und auch Tote auferweckt hat. Aber wenn es um den eigenen Freund geht, was bitte ist dann? Was ist dann Jesus? Ich verstehe gar nicht, wie die anderen das so hinnehmen konnten, aber Thomas ist es, der dann in diesem Zusammenhang sagt, ja, dann wollen sie dahin gehen, wo er gestorben ist, um ihm da die letzte Ehre zu erweisen und so. Und Thomas, da heißt es Thomas, der auch Zwilling genannt wird, sagte zu den anderen Jüngern, auf, wir gehen mit Jesus und sterben mit ihm. Ist doch das Beste. Was habe ich von einem Jesus, der alle anderen irgendwie heilt und überall Wunder tut, aber bei mir nicht? Lass uns hingehen und auch mit ihm sterben. Wie gut, dass es einer mal gesagt hat. Seine Gefühle mal ausgesprochen hat. Oder nach Passion und Kreuz, also nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist und Jesus sich als Auferstandener seinen Jüngerfreunden zeigt, wer ist nicht dabei? Wer kriegt's nicht mit? Thomas. Leider verpasst. Typischer Fall. Ist ja auch so ein Lebensgefühl irgendwie. Überall passieren die Wunder, ja. Man kann da Bücher lesen und YouTube-Videos hören, aber bei mir nicht. So ein typisches Thomas-Lebensgefühl. Überall passieren die Wunder, aber bei mir nicht. Und dann passiert es, dass Thomas dazukommt, seine Jünger ihm überschwänglich erzählen, dass sie Jesus gesehen haben, dass Jesus lebt und auferstanden ist und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann passiert es, dass Jesus auch Thomas begegnet. Johannes 20. Und dann wandte sich Jesus an Thomas und sagte zu ihm, leg deine Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hände aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Das gefällt mir an der Geschichte. Jesus gibt Thomas so eine Extra-Lektion Glauben. Und er wendet sich ihm ganz besonders zu. Es ist ja auffallend, dass Thomas genauso wie die anderen Jünger einer von den Jüngern war. Sehr auffällig, dass Thomas genauso Teil dieser Jüngergemeinschaft war. Es ist sehr auffällig, dass Thomas von Jesus ausgehalten wird. Also, dass Jesus Thomas aushält. Jesus hält das aus. Jesus hält den aus. Um das mal klipp und klar hier zu sagen, Zweifler sind nicht Gläubige zweiter Klasse. Zweifler sind nicht Gläubige zweiter Klasse. Du mit deinen Zweifeln, du mit deinem Kleinglauben, du mit deinen kritischen Fragen dem Glauben und der Bibel gegenüber, Jesus hält dich aus, weißt du das? Jesus hält dich aus. Du bist kein Gläubiger zweiter Klasse. An drei Stellen in der Bibel, eine davon habe ich gerade erwähnt, wird Thomas auch der Zwilling genannt. Thomas Didymos. Der Zwilling. Es ist aber nirgends in der Bibel von Thomas Zwillingsschwester oder Zwillingsbruder die Rede. Wisst ihr was? Ich habe schon vor vielen Jahren eine Entdeckung gemacht. Der Zwilling von Thomas, das bin ich. Der Zwilling von Thomas, das bin ich. Ich mit meinen Zweifeln, ich mit meinen kritischen Fragen, die ich mich kaum wage zu denken, geschweige denn zu stellen. Ich mit meinem Kleinglauben. Der Zwilling von Thomas bin ich. Seine Fragen sind meine Fragen. Und in meinem Zweifeln möchte ich von diesem Thomas lernen. Ich möchte euch jetzt zum Schluss sozusagen oder als im zweiten Teil zwei Impulse mitgeben von Thomas. Thomas hat einen Glauben, der zweifeln kann. Thomas erlaubt sich Zweifel einzugestehen. Ja, ich zweifle. Ja, ich glaube nicht mehr so wie als Kind. Ich bin erwachsen geworden und mein Kinderglaube ist irgendwie nicht mitgewachsen. Keine Ahnung wieso, aber es ist so. Und ja, diese Diskrepanz zwischen Glauben und Wissen wird eher größer als kleiner. Und ja, diese Schicksalsschläge, das hat mein Glaubens- und Gottesbild schwer ramponiert. Thomas erlaubt sich zu zweifeln und er mutet sich und anderen und Jesus das zu. Und ich finde, das ist schon erster Schritt in die richtige Richtung. Die Zweifel nicht wegzuschieben, nicht zu negieren oder einfach selbstbeschwörerisch einfach weiterzumachen. Das ist schon erster Schritt in die richtige Richtung, überhaupt mal Zweifel zuzulassen, sich einzugestehen. Der Punkt ist nämlich, wetterfester Glaube kommt nicht irgendwie von außen, dass wir uns so einen Schutzschirm aufspannen, um diese Fragen irgendwie abzuwehren. Wetterfester Glaube kommt aus meinem Inneren. Da, wo wir uns unsere Zweifel eingestehen, wo wir davon absehen, dauernd an so einem betonwasserdichten Glaubensfundamentalismus-Fundament zu bauen, wo wir davon absehen und wo wir es wagen zu glauben. Unser Glaube wird nicht dadurch stark, dass wir so ein betonwasserdichtes Glaubensfundament uns basteln, sondern indem wir wagen zu glauben. Ich habe ein schönes Zitat gefunden von einem Theologen, Siegfried Kettling. Er schreibt, Kein Gedanke kann mich von Christus trennen. Solange ich noch irgendeinen Gedanken, der je gedacht wurde, aus Philosophie oder anderen Religionen, aus der Diskussion Glaube und Naturwissenschaft, aus konservativer oder modernistischer Theologie, irgendeinen Gedanken, der mich von außen erreicht oder von innen in mir aufsteigt, fürchten muss, solange glaube ich nicht. Das Verdrängen gefährlicher Gedanken macht nicht frei, sondern fanatisch. Oder ein schönes Bibelzitat, typisch wieder aus Johannes, Kapitel 1. Johannes Kapitel 3, Vers 20. Damit werden wir auch unser Herz vor Gott beruhigen können, wenn es uns anklagt, weil unsere Liebe doch immer Stückwerk bleibt. Denn wir dürfen wissen, Gott ist größer als unser Herz und weiß alles. Er kennt unsere Bemühen wie unsere Grenzen. Gott ist größer als unser Herz. Zweifel ist nicht etwas, was wir wegschieben müssen. Zweifel wären ja nur dann gefährlich, wenn es darum ginge, selbst die Kraft aufzubringen, gegen diese Zweifel anzugehen. Zweifel wären ja nur dann gefährlich, wenn es darum ginge, dieses wasserdichte Glaubensfundament zu betonieren. Darum geht es aber gar nicht. Gnade und Glauben bedeutet, dass Gott uns auch dort festhält, wo wir ihn nicht mehr festhalten können. Gnade und Glauben bedeutet, dass Gott uns auch dann festhält, wo wir ihn nicht mehr festhalten können. Dann wahrhaft glaube ich. Vielleicht ist Gott an der Stelle, wo wir uns so weit von ihm wegwähnen, uns unglaublich nah. Ist es nicht so, dass da, wo wir mit Jesus schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo wir uns in der größten Gottesferne wähnen, eins werden mit Jesus, der genau am Kreuz das Gleiche gerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Glaube ist nicht dazu da, alle Lebensrätsel zu lösen und alles einfach aufzulösen. Sondern Glaube will uns in die Nähe von Jesus bringen. Gibt es einen Ort, wo wir näher an Jesus wären, als wenn wir mit ihm schreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir brauchen einen Glauben, der zweifeln kann, weil dieser Glaube uns ganz auf die Gnade und auf den Glauben wirft und wir da in die Nähe von Jesus rücken. Das ist das Erste, was ich von Thomas mir mitnehmen möchte. Und das Zweite, wir brauchen Glaubensgemeinschaften, die zweifeln können. Wir brauchen Glaubensgemeinschaften, die miteinander zweifeln können. Thomas mutet sich und auch ja den anderen etwas zu. Er mutet sich und den anderen seine Zweifel zu. Und was passiert? Einerseits wird Thomas selbst im Glauben gestärkt, weil da, wo sein Glauben wankelmütig geworden ist, glauben die anderen mit ihrer Gemeinschaft, die ihn mit einschließt, für ihn und mit ihm weiter. Also er selbst profitiert dadurch, dass er sich nicht aus der Glaubensgemeinschaft zurückzieht, das Gefühl hat, ich glaube nicht mehr so richtig, ich zweifle ein bisschen, ich kann nicht mehr zu diesem Church Brunch Gottesdienst gehen, sondern er setzt sich dem gerade aus und erfährt dadurch, profitiert dadurch und erfährt dadurch eine Stärkung. Aber auch das andere passiert. Die Glaubensgemeinschaft wird gestärkt und entwickelt sich weiter und kommt weiter dadurch, dass ein Thomas da ist, der mit seinen Zweifeln nicht hinterm Berg hält. Die Glaubensgemeinschaft profitiert von Thomas Zweifeln. Die Zweifel des Thomas sind ein Schatz für die Glaubensgemeinschaft bis auf den heutigen Tag. Bis zu uns heute reden wir über Thomas und profitieren davon. Ohne Thomas, nicht dieser zweite Teil der Auferstehungsgeschichte. Ohne Thomas kein Johannes 20. Ohne Thomas kein Fortschritt für diese Gemeinschaft. Wenn es also Glaubensgemeinschaften gibt, die Zweifel miteinander aushalten und Zweifelnde in ihrer Gemeinschaft aushalten, profitieren beide Seiten. Die Zweifler profitieren und die Glaubensgemeinschaft profitiert. Ich wünsche mir, dass die Jesus Friends Gemeinde so eine Glaubensgemeinschaft bleibt. Um deinetwillen, der du ein Zweifler bist, aber auch um unseretwillen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Der Zweifel raubt der Welt ihre Selbstverständlichkeit und eröffnet neue Horizonte. Ohne Zweifel kein Weiterkommen im Glauben. Das gilt für eine Glaubensgemeinschaft und für uns. Das heißt für mich erwachsen glauben oder wetterfest glauben. Zweifelsstark glauben oder glaubensstark zweifeln. Dass wir es wagen, den Zweifeln nachzugehen. Sie müssen vorkommen. Und wenn wir nicht Stück für Stück in akzeptablen Dosen diesen Zweifeln nachgehen, werden wir früher oder später am Abgrund stehen. Das habe ich von Thomas gelernt, wieder neu, und das möchte ich mit euch teilen, und vielleicht ist ein Gedanke dabei, den ihr euch heute mitnehmen könnt. Glauben, der zweifeln kann. Also der sich ganz auf das Glauben wirft und das Glaube da anfängt, wo nicht ich das Gefühl habe, ich müsste Gott festhalten, sondern wo ich mich das akzeptiere, dass er mich festhält und mir Glauben geschenkt wird. Und dass wir eine Glaubensgemeinschaft bleiben, die miteinander zweifeln kann, weil wir beide davon profitieren werden. Heute ist der Auftakt, und das würde ich so als Programm für die nächsten Wochen reingeben, in unsere Gottesdienste, in unsere Gesprächsabende, in unsere Church-Base-Treffen und dazu einladen, miteinander zu zweifeln und zu glauben. Herzliche Einladung, dabei zu sein. Amen. Gottes Segen dazu.